Texte aus der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag erzählen Geschichten von Menschen, die von Gott beschenkt wurden. In einer von diesen Geschichten geht es um einen geheilten Aussätzigen, der durch die Heilung, die ihm geschenkt wurde, so bewegt und dankbar war, dass er Jesus sein ganzes Leben hingab. Diese Geschichte werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen und ich lese sie aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, ab Vers 11. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. 9 Juden und ein Samariter, die sich als Gruppe zusammentun. Das ist eine recht ungewöhnliche Konstellation. Galiläa war jüdisch und Samarien war ein Mischvolk aus Israeliten und aus Leuten aus verschiedenen Gegenden vom Assyrischen Reich. Dadurch hat sich bei den Samaritern der ursprünglich jüdische Glaube vermischt mit heidnischen Bräuchen und anderen Göttern. Die Samariter wurden normalerweise von den Juden als götzendienerisches Mischvolk verachtet. Aber das gemeinsame Leid hat diese 9 Juden und den einen Samariter in der Grenzregion zwischen 2 Provinzen zusammengebracht. Weil die Aussätzigen im Judentum für die Dauer während ihrer Erkrankung als kultisch unrein galten und deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Diese Unreinheit wurde durch Berührung übertragen, deshalb mussten die Aussätzigen auch immer Abstand halten. Also der Aussatz ist gar keine ansteckende Krankheit gewesen, sondern es ging bei dem Abstand nur um diese kultische Unreinheit, die übertragen wird. Wenn sich ihnen jemand genähert hat, dann mussten sich die Aussätzigen auch irgendwie bemerkbar machen oder einfach laut rufen, dass sie unrein sind. Deshalb sind die Aussätzigen Jesus auch außerhalb vom Dorf über den Weg gelaufen und mit einigem Abstand zu ihm stehen geblieben. Sie haben dann laut zu Jesus gerufen. Zum einen wegen dem Abstand, aber ich denke zum anderen auch eben wegen der Dringlichkeit von ihrem Anliegen. Und sie haben Jesus nicht nur bei seinem Namen, sondern auch mit dem Titel Meister angesprochen. Eine respektvolle Anrede für jemanden, den man als Lehrer und Herrn anerkennt. Die Männer wussten also, wer Jesus ist. Jesus hört ihr Anliegen und er schickt sie zu den Priestern. Das hat den Hintergrund: Manchmal hat sich die Erkrankung wieder zurückgebildet und dann mussten sich die Erkrankten dem Priester zeigen, weil der sie wieder für rein erklären konnte. Also die Heilung wurde schon als ein Vorgang der Reinigung bezeichnet und musste vom Priester dann aber nochmal bestätigt werden. Und außerdem sollten die Geheilten im Tempel für Gott ein Opfer darbringen. Das Besondere bei dieser Geschichte ist, dass Jesus die 10 Männer zum Priester schickt, noch bevor sie geheilt waren. Und alle 10 sind tatsächlich losgegangen. Sie haben alle 10 im Glauben und Vertrauen gehandelt. Und Jesus hat sie alle auf ihrem Weg zum Priester geheilt. Wow! Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch einfach losgegangen wäre. Wahrscheinlich hätte ich angefangen, mit Jesus zu diskutieren und hätte ihm erklärt, dass ich erst zum Priester gehen kann, wenn ich geheilt bin. Aber diese 10 haben gehört, was Jesus gesagt hat, und sie sind im Glauben und im Vertrauen losgegangen. Tun wir das auch? Im Glauben losgehen, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht kennen? Im Vertrauen weitergehen, auch wenn noch nicht alle Details und Sicherheiten geklärt oder gegeben sind? Ja, es ist immer wieder neu eine Herausforderung, im Glauben loszugehen. Diese 10 Männer haben sich entschieden zu vertrauen und haben sich auf den Weg gemacht. Ihr Vertrauen ist belohnt worden. Sie sind alle geheilt worden. Ich finde dann die unterschiedlichen Reaktionen von diesen 10 sehr interessant. Von den 9 Juden wissen wir nichts weiter, als dass sie wohl zum Priester gegangen sind. Der wird sie für rein erklärt haben und sie werden jeder ein Opfer dargebracht haben. Und dann sind sie wahrscheinlich ihrem Leben wie gewohnt weiter nachgegangen. Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Wenn ich mir vorstelle, aussätzig zu sein, stelle ich mir das furchtbar schrecklich vor. Kein Kontakt mehr zu anderen, abgegrenzt, ausgeschlossen. Wenn ich mir vorstelle, von jetzt auf gleich geheilt zu sein, und das sieht man seiner Haut ja an, dann wäre ich völlig ausgerastet vor Freude. Ich hätte gejubelt, geweint, gelacht. Ich hätte nicht einfach so weitergehen können, glaube ich. Deshalb finde ich es so besonders, was dieser eine Samariter gemacht hat. Er hat gesehen, dass er geheilt ist und ist wieder zurückgegangen zu Jesus. Er hat Gott mit lauter Stimme gelobt. Es war ihm nicht peinlich, in aller Öffentlichkeit Gott zu loben. Und dann hat er noch etwas ganz Entscheidendes gemacht. Er hat sich vor Jesu Füßen niedergeworfen und ihm gedankt. Dieses sich jemandem vor die Füße werfen hatte damals eine ganz bestimmte Bedeutung. Es heißt, ich überlasse mich dir. Ich gehöre jetzt dir. Ich stelle mich dir ganz und gar zur Verfügung. Ich bin dein Untergebener, dein Diener. Der Samariter hat, nachdem Jesus ihn geheilt hat, sich mit seinem ganzen Leben Jesus übergeben. Damit hat er etwas getan, was wir unter dem Stichwort Taufe auf unserer Homepage unter anderem erklären. In der Taufe erklärt ein Mensch, dass er sein Leben Jesus Christus übergibt und in seiner Nachfolge leben will. Und das hat auch der Samariter gemacht, als er sich Jesus zu Füßen wirft. Dadurch, dass er die Gnade von Jesus erfahren hat, hat er sich so hingezogen gefühlt zu Jesus, dass er nicht anders konnte, als alles, was er hat, sein ganzes Leben Jesus zu geben. Ich finde es ganz interessant, den Hintergrund noch ein bisschen genauer anzuschauen. Der Samariter ist aufgrund seiner Herkunft Jesus eher ferngestanden. Jesus ist ja primär zu den Juden gekommen und die Juden haben sich von den Samaritern ganz bewusst abgegrenzt. Dadurch hat der Samariter wahrscheinlich die Heilung, die ihm zuteil geworden ist, nicht als sein gutes Recht angesehen, sondern als Geschenk, als reine Gnade. Und das hat ihn so dankbar gemacht und ihn dazu gebracht, sich mit seinem ganzen Leben Jesus zur Verfügung zu stellen. Sind wir auch so berührt von Gottes Gnade, dass wir Jesus unser ganzes Leben ganz zur Verfügung stellen wollen? Was bedeutet das, Jesus mein Leben zu übergeben? Es heißt, ich gebe meine Rechte an ihn ab. Ich gebe mich in die Fürsorge Jesu. Ich verpflichte mich, ihm zu dienen. Ich will hören, was er zu mir sagt, und ich will das tun. Ich werde nicht mehr meinen Willen tun, sondern das, was Gottes Wille ist. So wie wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Das ist ein sehr radikaler Schritt, Jesus mein Leben hinzugeben. Jesus hat zu dem Samariter dann gesagt, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus schickt den Samariter fort, er entlässt ihn. Er entlässt ihn damit aber nicht aus der Nachfolge und Lebenshingabe an Gott. Er entlässt ihn nur, dass der Samariter wieder zu seinem Volk geht und dort im Glauben und in der Hingabe an Gott weiterlebt. Denn Jesus versichert ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Du gehörst zwar zu den Fremden, zu den Samaritern, zu denen, die von den Juden eigentlich abgelehnt werden. Du gehörst nicht zu dem Volk, das von Gott die volle Offenbarung bekommen hat, aber du hast einen rechten Glauben, auch wenn dich die Juden nicht als rechtgläubig anerkennen. Geh weiter auf deinem Weg in diesem Glauben. Auch wenn dir kein Mensch bezeugt, dass du auf dem rechten Weg bist, von Gott hast du diese Zusage heute bekommen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dir ist Gottes Gnade über den Tod hinaus gewiss. Was für eine Zusage! An dieser Stelle möchte ich fragen, was ist eigentlich mit den anderen neun? Auch ihnen hat Gottes Gnade gegolten. Sie waren auch geheilt. Aber scheinbar waren sie von der Heilung, von der erlebten Gnade nicht so bewegt. Vermutlich auch nicht besonders dankbar. Sie haben es einfach zur Kenntnis genommen und sind ihres Weges weitergezogen. Jesus spricht vor dem Samariter, seinen Jüngern und den anderen Zuhörern um ihn herum seine Verwunderung aus. Warum die anderen neun nicht auch zurückgekommen sind? Man kann bei Jesus etwas Wehmut heraushören. Wehmut über die Undankbarkeit von diesen neun. Das Volk Israel war und ist Gottes auserwähltes Volk. Aber es hatte ein Problem. Es war oft selbstsüchtig und hat nur an sich gedacht. Sie haben Gottes Gaben angenommen und gedacht, als Gottes Volk steht ihnen Gottes Segen doch zu. Sie wollten mit diesen Gaben jede Not und jeden Schmerz von sich fernhalten. Aber sie haben sich nicht durch die Gaben mit dem Geber verbinden lassen. Bei ihnen, zumindest bei diesen neun, von denen wir gehört haben, hat diese entscheidende Lebenshingabe gefehlt. Die äußerliche Hilfe haben sie alle bekommen. Aber die innere Veränderung im Herzen, die hatte nur der Samariter. Im Blick auf den Samariter und die anderen neun können wir uns fragen: Ist Gott wirklich der Herr in meinem Leben? Oder ist er nur Freund, Segner, Geschenkeverteiler, Helfer in der Not, Heiler und Kummerkasten? Ist Gott wirklich der Herr in meinem Leben? Dass ich Gott mein Leben gebe, bedeutet ja nicht, dass ich mich selbst aufgebe. Gottes Wunsch für uns ist, dass er das, was er in uns hineingelegt hat, an Stärken und Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringen kann. Es bedeutet nicht, dass ich mich selber aufgebe. Aber es bedeutet, dass ich mich Gott völlig hingebe. Dass ich auch die Kontrolle in meinem Leben an ihn abgebe. Dass ich auch meinen Alltag ihm übergebe. Wer versucht, hier auf der Erde im Leben auf sein persönliches Glück zu kommen, der verliert sein Leben. Aber wer es um Jesu Willen aufgibt, der gewinnt es. So hat Jesus auch zu dem Samariter gesagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Das war keine Zusage für den Samariter, dass er auf der Erde keine Not mehr haben würde. Aber es war die Zusage für ihn, dass er im Himmel alles gewonnen hat. Wir lernen aus diesem Text: Gottes Gnade gilt allen Menschen. Und wer diese Gnade erkennt, der ist dankbar und fühlt sich tief verbunden mit Gott. Das hat zur Folge, dass dieser Mensch sein Leben Gott hingibt. Dafür braucht es aber auch das Erkennen. Und das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Und gleichzeitig braucht es auch unsere Offenheit und unsere Bitte darum, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns auch dieses Erkennen schenkt. Wenn wir mit der Hilfe von Gottes Geist dieses Geschenk aus Gnade erkennen, dann hat es neben der Dankbarkeit, Freude und Lebenshingabe auch eine andere Folge. Und zwar, dass wir Gott loben und anbeten. Das war ja auch die erste Reaktion von dem Samariter. Noch während er zurückging zu Jesus, hat er Gott mit lauter Stimme gepriesen. Mir tun diese anderen 9 Aussätzigen leid. Für sie hätte aus dieser Heilung etwas Großes entstehen können. Sie hätten sich vor Dankbarkeit Jesus anschließen können. Sie hätten zu seinen Jüngern werden können. Sie hätten Gott loben können und das hätte ihre Herzen bestimmt mit Freude gefüllt. Aber stattdessen sind sie weggegangen, haben ihre Pflicht nach dem Gesetz getan, sie haben sich dem Priester gezeigt. Und hier hört die Geschichte für sie auf. Und dennoch hoffe ich, dass die Geschichte für sie weitergegangen ist, auch wenn sie in der Bibel nicht weitererzählt wird. Es ist nie zu spät, dass wir Gott für etwas danken. Manchmal erkennen wir auch erst im Rückblick, einige Jahre später, wo wir Gott begegnet sind, wo Gott uns beschenkt hat, wo wir Gottes Gnade erfahren durften. Gott verlangt nicht von uns, dass wir ihm danken, aber er freut sich, wenn wir ihm danken, eben weil es nicht selbstverständlich ist, dass wir es tun. Wenn wir Gott danken und ihn loben, dann können wir Gott damit eine echte Freude machen. Und das Danken und Loben bereichert auch uns selbst. Der Aussätzige hätte ja sagen können, die meisten Leute sind gesund. Ich habe ein Recht darauf, gesund zu sein. Ah, jetzt bin ich geheilt. Gut, ich habe mein Recht bekommen. Jetzt kann ich meine Lebenspläne weiter verfolgen. Aber stattdessen hat er erkannt, die Heilung, die er erlebt hat, ist ein Geschenk. Es ist keine Selbstverständlichkeit und dafür wollte er Gott loben und danken. Ich habe mir vorgenommen, ich will mehr lernen, alles als ein Geschenk zu sehen. Manchmal denke ich auch, ich hätte ein Recht auf dies oder ein Recht auf das, aber das habe ich nicht. Und wenn ich das begreife, dann erkenne ich die Dinge als Geschenk. Dann werde ich dankbar. Dann kann ich Gottes Güte noch viel mehr erkennen. Und das wiederum wird meine Liebe zu Gott wachsen lassen. Und die Liebe zu Gott, die in uns wächst, fördert auch unsere Lebenshingabe zu Gott. Ich wünsche uns, dass wir jeden Tag ein Stückchen mehr erkennen dürfen, wie groß Gottes Gnade ist. Dass dieses Erkennen uns immer näher zu Gott hinzieht und uns in der Liebe und in der Hingabe zu Gott wachsen lässt. Amen. Dann singen wir das Lied, Herr, ich komme zu dir, die Nummer 349.